Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Über die Debatten der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank erfährt man normalerweise nichts. Weder Abstimmungsergebnisse oder ob es überhaupt eine Abstimmung gegeben hat. Das alles dringt nicht an unser Ohr. Wenn dann heute Abend allerdings Meldungen durchsickern, Mario Draghi habe sich heftige Kritik anhören müssen, am Ende dann allerdings eine Mehrheit bekommen, dann sollte man das erst einmal mit Vorsicht genießen und fragen, naja, wer spielt da welches Spiel oder wer will möglicherweise bestimmte Dinge an die Öffentlichkeit bringen. Immerhin, heute Abend ist eines klar, die Zinsen bleiben niedrig auf absehbare Zeit, die Inflation allerdings auch und da gibt es dann eben Zusammenhänge. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung ausführlich über dieses Thema informieren. Und dann haben wir unter anderem noch das Folgende. Die Debatten im Bundestag gehen weiter. Heute ging es einmal um Rechtsextreme, aber auch um die Verkehrspolitik. Die CO2-Steuer steht in der Debatte und das alles hat natürlich damit zu tun, wie wollen wir unsere Industrie, aber auch unseren Verkehr künftig ordnen. Darüber werden wir Sie informieren und dann schauen wir zur internationalen Automobilausstellung. Das gehört natürlich zusammen. Ansonsten haben wir dann noch, Google zahlt im Steuerstreit rund 1 Milliarde Dollar an Frankreich. Herr Kretschmann will wieder antreten in Baden-Württemberg und in Großbritannien geht die Debatte weiter. Was droht da, wenn ein No-Deal-Szenario Wirklichkeit wird? Das alles werden wir für Sie aufbereiten. Wir beginnen mit der Zinsentscheidung. Alexander Schmidt hat die Einzelheiten dazu aus Frankfurt.
Die Europäische Zentralbank hat ein umfassendes Hilfspaket für die Wirtschaft beschlossen. Präsident Mario Draghi begründet es so. Erstens, der Abschwung der europäischen Wirtschaft ist deutlicher als erwartet. Zweitens, die beharrlichen Abwärtsrisiken durch Handels- und geopolitischen Konflikte. Und drittens, die Korrektur unserer längerfristigen Inflationserwartungen. Vor allem letzterer Punkt, die schwachen Preise machen der EZB seit Jahren schon zu schaffen. Denn sie sind aktuell mit rund 1% nur halb so hoch wie gewünscht. Carsten Pszeski, Chefvolkswirt der ING-Bank, sagt,
Kernaufgabe der EZB ist wirklich, die Inflation auf das Niveau von leicht unter 2% zu bekommen. Daneben muss die EZB ja auch noch die allgemeine Wirtschaftssituation unterstützen. So, das heißt, eigentlich aktuell hat sie ja zwei Aufgaben. Die Inflation ist viel zu niedrig, das Wirtschaftswachstum ist zu niedrig. Also gibt es gar keine Alternative für die EZB, als wirklich aus den Vollen zu schöpfen.
Und das macht die EZB. Sie verschärft ab sofort den sogenannten Strafzins für Banken von derzeit -0,4 auf -0,5%. Die Institute sollen damit angehalten werden, mehr Kredite an Unternehmen und Verbraucher zu vergeben, statt es auf dem Konto liegen zu lassen. Der unabhängige Finanzberater Christoph Zwermann ist skeptisch.
Der viel bessere Effekt wären Steuersenkungen, um dem Bürger direkt Geld in die Hand zu geben. Das würde er dann ausgeben. Hier muss er immer noch einen Kredit aufnehmen.
Genau diesen Gedanken verfolgt auch EZB-Präsident Mario Draghi, der an die europäischen Staaten mehr als einmal appelliert hat, endlich die Fiskalpolitik zu nutzen. Denn die Zentralbank habe bereits ihre Instrumente weitgehend eingesetzt. Fast alle Dinge, die Sie in Europa sehen, wie die 11 Millionen neuen Jobs innerhalb einer kurzen Zeit, die Erholung der Wirtschaft für einige Quartale, waren maßgeblich durch die Geldpolitik der EZB geschaffen worden. Da war sonst sehr wenig, sicher. Da waren einige Strukturreformen in einigen Ländern. Jetzt ist es höchste Zeit für die Fiskalpolitik, Verantwortung zu übernehmen. Gemeint ist, über Steuersenkungen und höhere Ausgaben die schwache Wirtschaft anzutreiben. Die EZB trägt ihren Teil dazu bei. Sie legt ab November ihr Anleihekaufprogramm neu auf. Mit 20 Milliarden Euro pro Monat will sie europäische Staats- und Unternehmensanleihen kaufen und so die Finanzierung für alle Beteiligten günstig gestalten. Dass die beschlossenen Maßnahmen umstritten gewesen seien im Zentralbankrat, dem widersprach der scheidende Präsident.
Unanimous consensus.
Da war Einstimmigkeit, ein großer Konsens, sagte er. Während Zentralbankrat für und gegen die einzelnen milliardenschweren Hilfen gestimmt hat, bleibt wie immer das Geheimnis der obersten Währungshüter.
Das war Alexander Schmidt und bei genau diesem Thema wollen wir bleiben. Wir wollen das wägen. Was hat die Europäische Zentralbank da heute beschlossen? Ist das so kritisch, wie das der ein oder andere in Deutschland diskutiert? Klaut Herr Draghi den deutschen Sparern die Zinsen? Ja oder nein? Das ist eine der Fragen, die wollen wir wägen. Unter anderem jetzt mit Sebastian Dulin vom IMK, dem Institut für Makroökonomie und Konjunktur. Schönen guten Abend, Herr Dulin.
Guten Abend.
Ja, ist Herr Draghi der Bösewicht, der den deutschen Sparern die Zinsen klaut?
Nein, das kann man so nicht sagen. Wenn man sich anguckt, wo auf weltweit die Zinsen niedrig sind, dann stellt man fest, dass das durchaus nicht nur in der Eurozone der Fall ist, wo ja Mario Draghi einen Einfluss auf die Geldpolitik hat, sondern auch in Japan, in Großbritannien, in der Schweiz, in Schweden, in Dänemark, also in ganz vielen anderen Ländern und Regionen. Wir haben derzeit das Problem weltweit, dass wir einfach zu viel Ersparnisse haben und zu wenig Institutionen, Länder, Unternehmen, die sich Geld leihen möchten. Und wenn man halt Überschuss von etwas hat, dann sinkt der Zins. Und die Zentralbanken sind eigentlich nur die, die das dann quasi exekutieren mit ihrer Geldpolitik.
Sie sagen, es ist ein schlichtes Spiel von Angebot und Nachfrage.
Ja, also zumindest der große Trend. Jetzt könnte man ein bisschen drüber reden, ob vielleicht Mario Draghi etwas früher oder etwas später die Zinsen senken könnte und wie weit er da gehen kann. Aber im Großen und Ganzen ist Mario Draghi nicht der Schuldige daran, dass es praktisch keine Zinsen mehr auf Staatsanleihen und auf Ersparnisse weltweit gibt.
Die andere Frage ist, erfüllt das, was er da tut, seinen volkswirtschaftlichen Zweck? Er will ja die Wirtschaft ankurbeln. Das heißt, wir stehen in Europa, so sagt er es, noch nicht ganz vor der Rezession, aber wir sehen Rezessionsgefahren. Frage, wenn er jetzt die Zinsen weiter senkt, was hat er dann für ein Pulver, wenn dann wir wirklich in die Rezession rutschen?
Ja, also der Spielraum der EZB, jetzt noch wesentlich expansiver zu werden, ist nicht mehr wahnsinnig groß. Also die Zinsen kann man einfach nicht ewig ins Negative drücken, weil ab irgendeinem Punkt die Menschen anfangen werden, das Geld abzuheben und die Scheine, das Bargeld bei sich zu Hause oder im Tresor zu lagern. Und natürlich können noch ein bisschen mehr Bonds gekauft werden, aber auch da gibt es Grenzen, weil ja zum Beispiel von den deutschen Staatsanleihen gar nicht mehr so viel auf dem freien Markt vorhanden ist, weil nicht nur die Europäische Zentralbank, sondern auch ausländische Investoren gerne Bundesschatzbriefe halten. Also da geht gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Allerdings ist es auch kein Argument zu sagen, man sollte später reagieren. Denn was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass desto länger man wartet, desto stärker muss man am Ende reagieren. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die Eurozone derzeit so niedrige Inflation hat. Wir erinnern uns, in den USA nach der Finanzkrise hat die Federal Reserve sehr viel schneller angefangen, Staatsanleihen zu kaufen und konnte dann auch sehr viel schneller wieder aus diesem Programm aussteigen. In Europa hat man viel länger gezögert und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt eben immer noch nicht von dieser Niedriginflation weg sind.
Ich finde im Übrigen, man müsste noch mal sachlich hinzufügen, dieser Strafzins, den Sie Banken zahlen, der ist ja nicht vom ersten Euro, den Sie einlegen, sondern, wenn ich das heute richtig gelesen habe, das Sechsfache des jeweiligen Mindestreservesolls ist zinsfreigestellt. Das heißt, die Banken werden nur in Anführungsstrichen belastet für Geld, was sie überschüssig bei der Zentralbank landen. Ist das richtig so?
Ja, tatsächlich ist ja heute auch entschieden worden, dass es da neue Regeln geben soll und dass eben mehr noch entlastet werden soll von dem, was die Zentralbank bei der Europäischen Zentralbank einlegt. Das heißt, die können mehr gebührenfrei dort anlegen. Ich finde übrigens auch den Begriff des Strafzinses irgendwie etwas irreführend. Das ist einfach eine Gebühr dafür, dass die EZB das Geld an sich nimmt, das da lagert, versichert, dass man es auf jeden Fall wieder zurückbekommt. Und das ist einfach so, wie wenn Sie einen Barren Gold bei Ihrer Bank hinterlegen. Da müssen Sie eben auch eine Gebühr für den Tresor bezahlen. Das ist auch nur in Deutschland so, dass wir das Strafzins nennen. Ansonsten wird normalerweise von einem negativen Zins gesprochen.
Und im Übrigen, den Anlegern kann man eigentlich dann nur den Hinweis geben, wenn sie sagen, das reicht mir nicht, was ich da an Zinsen bekomme, dann muss man andere Anlageformen suchen. Die gibt es ja durchaus. Oder was sagt der Ökonom dazu?
Der Punkt ist einfach, dass wir heutzutage in der Welt, wie wir sie heute haben, insbesondere wenn die Staaten nicht bereit sind, sich weiter zu verschulden, dann haben wir einfach ganz wenig risikofreie Anlagen. Und wenn man dann Zinsen haben möchte, muss man eben Risiken eingehen. Das heißt, dann muss man eben in Aktien gehen. Das ist ja übrigens auch das, was die Europäische Zentralbank hier erreichen möchte. Sie möchte, dass das Geld nicht auf dem Konto geparkt wird, sondern dass es irgendwo verliehen und den Unternehmen zugeführt wird, dass die wieder mehr investieren können.
Und zum Beispiel eine der Varianten wäre dann, dass die Geldpolitik hat jetzt das getan, was sie tun kann. Jetzt ist die Finanzpolitik an der Reihe, oder?
Ja, das sagt Mario Draghi ja schon länger und das sagen Zentralbanker auch schon länger. Und wenn man sich's anguckt, dann ist es so. Im Grunde, während der ganzen Euro-Krise hat die ganze Zeit die Geldpolitik, die Europäische Zentralbank, quasi die ganze Stabilisierung der Wirtschaft in Europa auf sich nehmen müssen. Und die Fiskalpolitik hat stattdessen gebremst. Dort sind eben Ausgaben gekürzt, Steuern erhöht und Defizit zurückgefahren worden. Das belastet natürlich die Wirtschaft. Und jetzt ist die Geldpolitik an der Grenze, wo sie nichts mehr machen kann. Wenn wir jetzt höhere Zinsen haben wollen, mehr Inflation und die Rezession verhindern wollen, dann müssen einfach die Staaten wieder mehr Geld leihen und mehr ausgeben.
Jetzt kommen wir zur außenwirtschaftlichen Komponente. Herr Trump hat dann heute sofort getwittert, so unter der Überschrift, schaut mal, was die Europäer da machen. Also damit will er seinen eigenen Zentralbankchef weiter unter Druck setzen. Erstmal heißt es natürlich, das hat Währungseffekte, was da heute passiert ist.
Na klar, das ist ja aus dem volkswirtschaftlichen Lehrbuch so, wenn man die Zinsen in einem Währungsraum senkt, dann verkaufen Leute ihre Euro und probieren eben eher Dollar zu kaufen und dann wertet der Euro ab. Das hat aus Sicht der EZB positive Effekte, weil es die europäischen Exporte billiger macht und dadurch die Wirtschaft ankurbelt. Aber die Amerikaner mögen das natürlich gar nicht so gerne, weil sie verlieren Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist, wo Donald Trump darauf hingewiesen hat. Ich kann mir vorstellen,
dass in dem Punkt hat er dann mal ausnahmsweise recht, der Hobbyökonom Trump.
Na, Donald Trump hat ja immer wieder so Momente, wo man sagen muss, dass es nicht völlig falsch ist, was er sagt. Er überzieht es dann nur meistens und wird dann eine Karikatur. Aber dass grundsätzlich zum Beispiel auch der Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands oder Chinas ein Problem für die Weltwirtschaft ist, da hat ja Donald Trump auch mehrfach darauf hingewiesen, das ist ja nicht so falsch, obwohl es Donald Trump sagt.
Kommen wir noch zu einem letzten Punkt, was Draghi und der Zentralbankrat heute gemacht hat. Klammer auf, wir wissen nicht mit welcher Mehrheit. Da gibt es so Thesen heute Abend, die wir aber hier nicht vertiefen wollen. Was heißt das eigentlich, was für ein Erbe hinterlässt der Frau Lagarde? Sie hat dann weniger Spielraum oder sehen Sie das nicht so?
Ich sehe das nicht so. Ich würde sogar eher sagen, dass dadurch, dass Mario Draghi jetzt in die neue Lockerung eingestiegen ist, Christine Lagarde sich entscheiden kann, ob sie da weitermacht oder eben da dann stoppt und einen Kurswechsel vollzieht. Wäre Mario Draghi jetzt nicht eingestiegen, dann hätte Frau Lagarde neu in dem Gremium ohne den Gravitas von Herrn Draghi probieren müssen, diese neue Lockerung durchzusetzen. Das wäre möglicherweise viel schwieriger gewesen. Also von daher gehe ich davon aus, dass das eigentlich hilfreich war für Frau Lagarde.
Dankeschön. Das war Sebastian Dulin vom Institut für Makroökonomie und Konjunktur der Hans-Böckler-Stiftung. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir schauen in den Bundestag. Dort wurde weiter diskutiert. Haushaltsdebatte und ganz unterschiedliche Themen standen und stehen heute auf der Tagesordnung. Da ging es um die Verkehrspolitik. Herr Scheuer musste sich Kritik anhören. Aber auch der Innenminister stand heute ganz im Mittelpunkt, weil es unterschiedliche Aspekte gibt. Die Frage, wie wehren wir Rechtsextreme ab und wie geht es weiter in der Migrationspolitik? Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Horst Seehofers Etat umfasst weit mehr als nur Inneres. Und so kritisiert in der ersten Lesung zum Einzelhaushalt für das kommende Jahr die Linkspartei Kürzungen beim sozialen Wohnungsbau. Der AfD reichen deutliche Aufstockungen bei der Förderung des Leistungssports nicht aus. Und die Grünen fragen sich weiterhin, was die für Heimat zuständigen Beamten im Ministerium so tun. Trotzdem, nicht nur der Minister stellt nach wie vor die klassischen Aufgaben in den Vordergrund. Und die eigene Leistung.
Es macht große Freude, dafür zu arbeiten, dass unser Land noch ein Stück sicherer und lebenswerter wird.
Auch Armin Schuster, CDU, lobt die Koalition und die Sicherheit, die in Deutschland erreicht sei, gibt die Anerkennung dann aber an die SPD weiter.
Diese Dynamik ist ein Erfolg der Großen Koalition aus zwei Legislaturperioden. Und das geht in der Innenpolitik am besten mit euch.
Das gilt vor allem dem scheidenden SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka, der freilich Wasser in den Wein gießt. Die Sicherheitslage sei gut, das Sicherheitsgefühl nicht. Dafür müsse wieder Vertrauen in der Bevölkerung geschaffen werden.
Dass nämlich dieser Staat gegen den Steuerkriminellen genauso vorgeht wie gegen den arabischen Familienclan, gegen den Neonazis, der andere Menschen im Internet mit dem Tod bedroht, genauso wie gegenüber dem marokkanischen Drogendealer. Es darf eben keine rechtsfreien Räume geben.
Den Vorwurf, es werde mit unterschiedlichem Maß gemessen, wendet André Hahn von der Linkspartei in sehr viel schärfere Kritik. Ihm geht es um Gewalt von ganz rechts.
Aus Sicht der Linken, Herr Seehofer, ist nicht die Migration das Hauptproblem, sondern ein Innenminister, der im Kampf gegen den Rechtsextremismus immer wieder abtaucht.
Die Grünen dagegen erkennen an, dass bei Bundeskriminalamt und Bundesverfassungsschutz in den vergangenen Monaten ein Umdenken stattgefunden habe. Horst Seehofer will mehr. Er warnt vor den Gefahren von Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus und stimmt die Abgeordneten auf Ausgaben für beide Behörden ein.
Das sind nicht 10 Planstellen, das sind auch nicht 30, sondern da geht es in die Hunderte. Wenn wir eine wirksame Gefahrenabwehr in unserem Lande für den Rechtsextremismus und den Rechtsterrorismus haben wollen.
Das lange beherrschende Thema von Flucht und Migration scheint angesichts sinkender Zahlen in den Hintergrund getreten zu sein, auch wenn Gottfried Curio es für die AfD in den Mittelpunkt stellt. Wie Burkhard Lischka meint, wortgleich wie in früheren Jahren. Dabei gehen Curios Wünsche über Fragen der Innenpolitik weit hinaus.
Jeder EU-Staat haftet wieder selbst für seine Schulden. Die Syrer gehen nach Hause und bauen ihr Land wieder auf. Und Greta geht mal wieder zur Schule.
Für die Grünen dagegen und ihre Innenpolitikerin Irene Mihalic ist der Umgang mit Flucht und Migration im Haushalt wesentlicher Kritikpunkt. Nach wie vor gelte:
Für eine gelingende Integration braucht es tragfähige Strukturen und vor allen Dingen auch eine nachhaltige Finanzierung. Und das bedeutet doch, dass wir zum Beispiel die hohen Rücklagen, die für die Integration und für die Unterbringung und für Sprachkurse einmal gebildet wurden, dass wir sie endlich ihrem Zweck entsprechend einsetzen und eben nicht zum Stopfen von Haushaltslöchern.
Und Stefan Ruppert beklagt für die FDP:
Warum passiert eigentlich nichts bei der nachhaltigen Steuerung der Einwanderung? Warum verhandeln Sie keine Rückführungsabkommen? Warum ist es immer noch so, dass in Deutschland Menschen nicht abgeschoben werden, die längst abgeschoben werden müssten, weil sie bei einer gesteuerten Zuwanderung in Deutschland eben auch nichts zu suchen haben? Leider Fehlanzeige von Herrn Seehofer.
Ich habe den Eindruck, nach anfänglicher Hyperaktivität sei Horst Seehofer nun im passiven Teil der Altersteilzeit angelangt.
Das war der Bericht von Gudula Geuter. Freitag in einer Woche, also morgen in einer Woche, wird die Bundesregierung ihre Klimakonzeption vorlegen. Die Frage ist, was wird da passieren? Die Union hat inzwischen einige erste Vorschläge gemacht, allerdings sind die einigermaßen quer zu dem, was die SPD machen will. Also, was wird da passieren? Theo Gers.
CDU und CSU haben jetzt beim Klimaschutz einen gemeinsamen Standpunkt. Bis nächste Woche Freitag, dem 20. September, müssen sie diesen nun mit den Vorstellungen der SPD in Einklang bringen. Eine Kluft, die dabei noch zu überwinden ist: CDU und CSU setzen bei der künftigen Bepreisung von CO2 auf die Ausgabe von Emissionszertifikaten. Die Pläne der SPD, Benzin, Diesel, Heizöl oder Gas mit einer CO2-Steuer zu verteuern, lehnen sie ab. Ginge es nach der Union, dann müssen aber nicht Hausbesitzer oder Autofahrer mit Zertifikaten handeln, sondern diejenigen, die fossile Brennstoffe in Verkehr bringen, beispielsweise Mineralölkonzerne. Sie müssen für jede Tonne CO2, die ihre Produkte beim Verbrennen in Motoren oder Heizungen verursachen, ein Zertifikat erwerben, wobei deren Menge und damit auch die Menge an CO2, die insgesamt noch zugelassen wird, stetig sinkt. Damit werden die Zertifikate immer knapper, ihr Preis steigt, das wiederum erhöht den Anreiz, CO2 einzusparen, um teure Zertifikate gar nicht erst kaufen zu müssen. In der Theorie würde sich der Zertifikatepreis dabei gemäß Angebot und Nachfrage bilden. Soweit will die Union den Marktkräften aber nicht vertrauen, erklärt Fraktionsvize Andreas Jung.
Andererseits ist es aber ja auch so, dass schon die Wirtschaftsweisen vorschlagen, da nicht die reine Lehre eines Emissionshandels zu machen, der quasi die Preisbildung völlig dem Markt überlässt, sondern einen Mindestpreis vorzusehen, um die Lenkungswirkung sicherzustellen im Sinne des Klimaschutzes, und einen Höchstpreis vorzusehen, damit Preise nicht durch die Decke gehen.
Dennoch, fossile Brennstoffe werden durch den Emissionshandel in jedem Fall teurer, was politisch gewollt ist. Zum Ausgleich für steigende Sprit-, Heizöl- oder Gaspreise will die Union die Strompreise senken und da vor allem die EEG-Umlage, mit der fast alle Stromkunden derzeit die erneuerbaren Energien fördern. Auch soll die Pendlerpauschale erhöht werden. Nicht fossile Energieträger wie Wind- und Solarstrom oder Wasserstoff sollen künftig von den Energiesteuern befreit sein. Daneben setzt die Union vor allem auf den Lockvogel des Steuersparens. Verbraucher oder Hausbesitzer, die klimafreundliche Investitionen tätigen, sei es in den eigenen vier Wänden, sei es durch den Kauf von energieeffizienten Haushaltsgeräten, sollen einen Teil der Ausgaben als sogenannte Klimaprämie von der Steuer abziehen können. Auch Unternehmen sollen Investitionen in den Klimaschutz degressiv von der Steuer abschreiben können. Wer etwa einen neuen Lieferwagen kauft, soll schon im ersten Jahr die Hälfte der Anschaffungskosten von der Steuer abziehen können. Es gilt zudem der Grundsatz: Je früher eine Investition erfolgt, desto höher ist der Steuervorteil. Hinzu kommen zahlreiche Einzelmaßnahmen. CDU/CSU wollen den Austausch alter Heizungen verdoppeln. Dafür soll es eine Abwrackprämie von mehreren tausend Euro geben. Fernreisen mit der Bahn werden billiger. Hier wird künftig die Mehrwertsteuer von 19% auf 7% gesenkt. Und Billigflüge müssen künftig mindestens so viel kosten wie die darauf lastenden Steuern und Abgaben. Wie viel all diese Maßnahmen den Staat, die Verbraucher und die Wirtschaft kosten, sagt das Papier der Union nicht. Bisher liegt das Gesamtvolumen aus Steuern, Abgaben, Umlagen und Entgelten im Energiebereich, das nun in Richtung Klimaschutz getrimmt wird, bei 80 Milliarden Euro.
Das war der Bericht von Theo Gers. Die Autoindustrie muss beim Klima ganz besonders viel liefern. Das hat auch damit zu tun, dass sie es in der jüngeren Vergangenheit eher nicht getan hat. Ganz im Gegenteil, die Emissionen steigen. Auf der internationalen Automobilausstellung wird das ganz besonders diskutiert und das ist neu. Lars Hoffmann.
Ein schwarzer SUV vor dem Gelände der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Über das Nummernschild ein Zettel geklebt, auf dem steht SUV gleich Klimakiller. In der offenen Autotür steht eine junge Frau, die einen überdimensionalen Merkel-Pappkopf trägt. Ihre Botschaft an die echte Merkel?
Halten Sie Versprechungen, machen Sie ernst mit der Verkehrswende.
Genau darum geht es den Klimaschützern, die auch in den kommenden Tagen rund um die IAA zu Protesten und Kundgebungen aufgerufen haben. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier trifft dann eine verunsicherte Autobranche auf eine Kanzlerin, die selber unter Druck steht. Denn schon am 20. September will die Bundesregierung Pläne zum Klimaschutz vorlegen. So reicht Merkel den Autobossen die Hand. Die Probleme müsse man gemeinsam lösen. Und sie lobt. Die Autoindustrie habe nicht zuletzt mit den neuen Elektroautos technisch immer bessere und effizientere Antriebe entwickelt.
Aber dass seit 1990 keinerlei CO2-Reduktion in der Gesamtmenge des Verkehrs erreicht wurde, weil jedes Mal, wenn wir effizientere individuelle Autos hatten, die Menge an Verkehr zugenommen hat und damit vor uns bis 2030 nach den europäischen Vorgaben natürlich eine Riesenherausforderung liegt, denn wir müssen jetzt bis 2030 40% der CO2-Emissionen im Verkehr reduzieren.
Ansonsten seien die selbstgesteckten Klimaziele, so Merkel, nicht zu erreichen.
Und das ist eine Herkulesaufgabe für Sie und für uns.
Aber das werde schwer, denn der Ausbau der erneuerbaren Energien stockt derzeit. Und, erinnert Merkel die Autoindustrie, mit dem Dieselskandal habe sie viel Vertrauen verspielt. Klimaschützer fordern eine viel radikalere Verkehrswende, bis hin zum Verbot von Autos in Innenstädten und dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Bundeskanzlerin Merkel weiß, dass der Verkehr nur ein Teil des Problems beim Klimawandel ist. Ihre Regierung muss jetzt Konzepte entwickeln, die auch Wohnen, die Energiewirtschaft oder den Ausbau erneuerbarer Energien umfassen. Das, so machte sie deutlich, werde alle Geld kosten. Die Unternehmen, den Staat, aber auch die Bürger.
Wenn der Klimaschutz eine Menschheitsaufgabe ist, was ich glaube, dass er es ist, dann müssen wir diesen Preis auch zahlen, weil wir sonst ganz andere Preise zahlen.
Mit diesen Worten machte sich die Kanzlerin auf den Weg, sich die neuesten Modelle und Konzepte der Hersteller auf der IAA anzuschauen.
Das war der Bericht von Lars Hofmann. Wie schwierig das ist, das umzusetzen, was wir da gerade gehört haben, zeigt sich in Köln. Das Oberverwaltungsgericht hat jetzt auch geurteilt, ja, Fahrverbote können nötig sein. Melanie Weyand.
Damit hat die Deutsche Umwelthilfe heute erneut gegen das Land NRW Recht bekommen. Der Luftreinhalteplan für die Stadt Köln muss erneut überarbeitet werden. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.
Das war heute wieder ein guter Tag für die saubere Luft, jetzt in Köln. Das Gericht hat ganz klar gesagt, dass die Anstrengungen, die bis jetzt unternommen wurden, nicht ausreichen. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass es einfach nicht reicht, hier ein paar Baustellen einzurichten und darauf zu hoffen, dass dadurch der Verkehr und die Belastung an den Messpunkten sich verändert.
Ohne Dieselfahrverbote seien die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in naher Zukunft nicht zu erreichen, sagte heute der Vorsitzende Richter. Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 5 und älter dürfen dann nicht mehr am Neumarkt, dem Klevischen Ring, der Justinianstraße und der Luxemburger Straße fahren. Ein Fahrverbot für ganze Zonen in der Innenstadt, wie es das vorherige Urteil des Verwaltungsgerichts in Köln vorsah, soll es aber nicht geben. Außerdem sei man in Köln auf einem sehr guten Weg, sagt die Verkehrsdezernentin der Stadt, Andrea Blome. Die aktuellen Messungen zeigen deutliche Verbesserungen.
Die Prognosen waren sehr konservativ. Sie waren eher pessimistisch. Es geht ja hier immerhin um den Gesundheitsschutz. Und da ist es auch richtig, dass man da sehr konservativ und verhalten dran geht. Und das haben wir auch getan. Aber in Wirklichkeit sieht es anders aus. Das heißt, auch das Verkehrsverhalten der Kölnerinnen und Kölner hat sich tatsächlich schon verändert.
Wie geplant steigen in Köln also inzwischen auch schon mehr Menschen um aufs Rad, gehen zu Fuß oder nutzen den ÖPNV. Und ganz sicher ist das Fahrverbot für Köln dann wohl doch nicht. Gerichtssprecherin des Oberverwaltungsgerichts Gudrun Dahme.
Das Gericht hat so ein Hintertürchen offen gelassen und hat gesagt, die Bezirksregierung muss da jetzt noch mal arbeiten. Und wenn eben die Werte für 2019 vorliegen, der Jahresmittelwert, und wenn diese Werte deutlich günstiger sind als die bisherigen Prognosen, dann müsste eine neue Prognose gemacht werden. Und wenn die jetzt ergeben würde, nach Einschätzung der Bezirksregierung, dass die Grenzwerte jetzt auch kurzfristig ohne Fahrverbote eingehalten werden können, dann kommt es in Betracht, dass auf Fahrverbote verzichtet wird.
Und so ist die Regierungspräsidentin von Köln, Gisela Walsgen, ganz optimistisch, dass es nur teilweise zum Fahrverbot kommt.
Aufgrund der Situation, die wir im Moment haben, auch der aktuellen Werte, die wir zum Teil ja schon kennen, einschließlich des Monats August, gehen wir davon aus, dass wir möglicherweise streckenbezogene Fahrverbote am Klebischen Ring haben, möglicherweise an der Justinianstraße, aber am Neumarkt und auch an der Luxemburger Straße auf einem guten Weg sind, ohne streckenbezogene Fahrverbote.
Unter dem Strich ist das OVG-Urteil heute ein Plus für die Gesundheit der Kölner und ein Sieg der deutschen Umwelthilfe. Am Ende seiner Wünsche ist Jürgen Resch aber noch nicht.
Ich will hier noch ganz klar sagen, ich hoffe, dass möglichst wenig Menschen davon betroffen werden und viele eben in der Zwischenzeit von der Automobilindustrie kostenfrei ihre Betrugsdiesel so nachgerüstet bekommen mit einer Hardware-Nachrüstung, dass eben die Fahrzeuge dann ausgenommen werden von den streckenbezogenen Fahrverboten in Köln.
Über mögliche weitere Fahrverbote wird noch zu reden sein. Verfahren zu Städten wie Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf und Paderborn sind noch anhängig.
Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes von Melanie Weyand. Die Bundesregierung und die Bahn wollen mehr Sicherheitsmaßnahmen an Bahnhöfen. Das ist nötig nach den jüngsten Vorfällen. David Zayons.
Bundesinnenminister Seehofer kündigte mehr Polizeipräsenz an den Bahnhöfen an. 1300 neue Stellen soll es in den nächsten 5 Jahren dafür geben. Für die Bundespolizei soll eine zentrale Unterbringung auf den Bahnhöfen eingerichtet werden, damit die Sicherheitskräfte besser erreichbar sind. Auch die Bahn will mehr Sicherheitspersonal auf Bahnhöfen und in Zügen einsetzen. Außerdem soll es sogenannte intelligente Videoüberwachung geben. Das sind Systeme, die beispielsweise Gesichter erkennen können. In 5 Jahren sollen fast alle großen Bahnhöfe mit moderner Videotechnik ausgestattet sein. Seehofer sprach von einem Mehr an Sicherheit. Bundesverkehrsminister Scheuer erklärte, man setze konsequent auf Abschreckung und Aufklärung. Die Grünen kritisieren die Pläne für intelligente Videoüberwachung. Der Grünen-Abgeordnete von Notz nannte sie das Ende der Privatsphäre im öffentlichen Raum. Mit den neuen Sicherheitsmaßnahmen reagiert die Bundesregierung unter anderem auf den Angriff am Frankfurter Hauptbahnhof vor etwa 6 Wochen. Ein Mann hatte eine Frau und ihr 8-jähriges Kind vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Das Kind kam dabei ums Leben.
Weltweit werden immer mehr Gotteshäuser attackiert. Der UN-Generalsekretär will das jetzt verhindern und ruft auf. Peter Mücke.
Der UN-Generalsekretär sprach von einer Welle der Gewalt gegen Juden, Moslems, Christen und andere religiöse Gruppen. Ausdrücklich erwähnte er den Terroranschlag im März auf eine Moschee in Christchurch in Neuseeland, bei dem Dutzende Menschen getötet wurden. Die Gebetshäuser auf der ganzen Welt müssten sichere Orte der Reflexion und des Friedens sein und nicht des Terrors. Gemeinsam mit Regierungsvertretern der Zivilgesellschaft und Repräsentanten verschiedener Glaubensrichtungen haben die Vereinten Nationen einen Aktionsplan zum Schutz religiöser Einrichtungen erarbeitet. Er umfasst 7 Grundprinzipien wie den Respekt gegenüber allen Menschen und der Zusammenarbeit verschiedener Religionen. Anschläge auf Menschen wegen ihres Glaubens seien Anschläge auf die ganze Gesellschaft, sagte der UN-Generalsekretär und erinnerte daran, dass bewusste Angriffe auf Moscheen, Kirchen, Synagogen und andere Gebetsstätten in Konflikten zu den Kriegsverbrechen zählten und als solche geahndet werden müssten.
Unser nächstes Thema. Die Brände in Brasilien vernichten nicht nur die Wälder, sie vernichten auch Feuchtgebiete und das ist ebenfalls problematisch. Ivo Maruschik.
Die verheerenden Brände der letzten Wochen haben nicht nur Brasiliens Regenwaldgebiete heimgesucht, auch im Pantanal haben Feuer Schneisen der Zerstörung hinterlassen. Das Pantanal ist das größte Feuchtgebiet der Welt abseits der Küsten. Das brasilianische Institut für Weltraumforschung hat durch die Auswertung von Satellitendaten festgestellt, dass im Pantanal in diesem Jahr mehr als 4-mal so viele Brände ausgebrochen sind wie im selben Zeitraum des Vorjahrs. Die Zahl der Brände liegt auch deutlich über dem langjährigen Mittel. Nicht alle Brände im Pantanal sind auf Rodungen zurückzuführen. In der Region hat es in diesem Jahr auch weniger geregnet als üblich und es war wärmer. Das Pantanal, das an der Grenze von Brasilien und Bolivien liegt, wurde von der UNESCO zum Welterbe erklärt. Es ist Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten. Bis zum Mai stehen große Teile der Landschaft unter Wasser. Danach beginnt die Trockenzeit und in dieser Periode haben die Wissenschaftler bis jetzt mehr als 4500 Brandherde im Pantanal entdeckt.
Weltweit gibt es immer mehr Menschen, die nicht geimpft werden. Das ist ein Problem. Die WHO will etwas dagegen tun. Holger Beckmann.
Jeder habe das Recht auf Gesundheit, insbesondere Kinder. Deshalb sollten sie geimpft werden. So formulierte es EU-Gesundheitskommissar Andriukaitis beim heutigen internationalen Impfgipfel in Brüssel. Bei dem Forum kommen Experten der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen Union zusammen, um über einen besseren Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Krankheiten zu sprechen. Andriukaitis sprach sich für eine Impfpflicht aus, falls es ansonsten keine Chance auf einen umfassenden Schutz gäbe. Wenn Eltern nicht begriffen, dass sie ihren Kindern mit einer Impfung im Zweifel das Leben retten könnten, dann müsse die Politik die Verantwortung übernehmen und Impfungen verpflichtend machen. Bei dem Treffen in Brüssel sind vor allem die sich auch in Europa wieder stärker ausbreitenden Masern ein Thema, die im schlechtesten Fall tödlich verlaufen oder schwere bleibende Schäden verursachen können. In der ersten Hälfte dieses Jahres hat die WHO einen deutlichen Anstieg der Erkrankungszahlen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet.
Die großen amerikanischen technischen Konzerne zahlen zu wenig Steuern im Ausland, das wissen wir inzwischen. Die Franzosen gehen dagegen vor, zum Beispiel gegen Google. Und sie haben sich durchgesetzt, denn heute hat man sich geeinigt und das bringt eine ganze Menge. Sabine Wachs.
Mit dieser gerichtlichen Vereinbarung will Google weitere Schritte der französischen Finanzbehörden wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung vermeiden. Umgerechnet 965 Millionen Euro zahlt der amerikanische Internet-Großkonzern an die französische Regierung. 500 Millionen Euro davon sind Strafzahlungen, die von Google Frankreich und Google Irland kommen. Das teilte die französische Finanzstaatsanwaltschaft mit. Google erklärte, das Unternehmen werde zusätzlich 465 Millionen Euro an Steuern nachzahlen. Der französische Haushaltsminister Gérald Darmanin erklärte, das Abkommen zwischen Google und der Regierung setze dem Rechtsstreit nun ein Ende. Die gezahlte Summe sei nah an den Forderungen, die die Finanzstaatsanwaltschaft erhoben habe. Frankreichs Justizministerin Nicole Belloubet sagte, der Fall zeige, dass die französische Finanzjustiz über wirksame Werkzeuge verfüge, um gegen Steuerhinterziehung zu kämpfen. 2015 hatten die französischen Steuerfahnder Untersuchungen gegen Google eingeleitet. Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen zu wenig Steuern in Frankreich gezahlt hatte. Der Betrag in Frankreich ist der höchste, den Google bisher in einem Steuerverfahren in Europa zahlt. Auch in Italien und in Großbritannien hat Google bereits Steuern nachgezahlt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ThyssenKrupp haben Angst um ihre Jobs, vor allen Dingen auch in der Stahlsparte, denn die fühlen sich abgehängt. Dort gab es heute eine Betriebsversammlung mit vielen Menschen. Jörg Marksteiner.
Der Betriebsrat geht davon aus, dass den 27.000 ThyssenKrupp-Stahlarbeitern spätestens im Advent neue Auseinandersetzungen bevorstehen. Er sprach davon, dass ein heißer Winter drohe. Denn Ende des Jahres läuft die Job- und Standortgarantie für die Belegschaft aus. Sie war im Sommer vereinbart worden, nachdem die lange geplante Fusion der Stahlsparte von ThyssenKrupp und Tata überraschend am Einspruch der Kartellbehörden geplatzt war. Wie es stattdessen beim größten deutschen Stahlhersteller weitergehen soll, das will das Unternehmen Ende November vorstellen. In der Betriebsversammlung vor 3.500 Stahlarbeitern heute in Duisburg haben die Arbeitnehmervertreter bereits rote Linien gezogen. Ein einfaches Weiter-so mit immer neuen Sparprogrammen wie in der Vergangenheit dürfe es nicht geben. Einem erneuten Abbau von Arbeitsplätzen wollen die Betriebsräte nur zustimmen, wenn gleichzeitig auch neu in die Werke und Anlagen investiert wird. Außerdem dürfe es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Den an ThyssenKrupp beteiligten Finanzinvestor warnten sie zudem, Geld aus dem Konzern zu ziehen, wenn, wie geplant, die lukrative Aufzugssparte von ThyssenKrupp an die Börse gebracht oder verkauft wird. Diese Einnahmen müssten unbedingt im Unternehmen bleiben, dafür sei man auch bereit, auf die Straße zu gehen.
23.44 Uhr wird es in wenigen Sekunden. Das ist bei uns Zeit, auf die Börse von heute zu schauen. Das war wieder eine politische Börse. Auf der einen Seite hat das zu tun mit der Zinsentscheidung, über die wir berichtet haben. Und dann gibt es Entspannungssignale im amerikanisch-chinesischen Kampf. Ulla Herrmann.
Die lockere Geldpolitik geht also weiter. Ein Ende ist nicht absehbar. Der DAX legte nach der Entscheidung eine heftige Berg- und Talfahrt hin. Am Ende verabschiedete sich das deutsche Börsenbarometer mit Gewinnen von 0,4% auf 12.410 Punkte. Damit war es bereits der siebte Gewinntag hintereinander. Gold als sicherer Hafen verteuerte sich ebenfalls. Der Euro verbilligte sich zunächst nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank kräftig. Am Abend aber erholte er sich wieder und kostete 1,1072 $. Die obersten europäischen Währungshüter entschieden gleichzeitig, die Banken müssen mehr Zinsen zahlen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken, anstatt es an die Wirtschaft zu verleihen. Statt minus 0,4% beträgt der Strafzins nun künftig minus 0,5%. Es ist ein Schlag für alle Kreditinstitute. An der Frankfurter Börse reagierten Aktien der Banken unterschiedlich darauf. Papiere der angeschlagenen Deutschen Bank fielen um knapp 1%. Aktien der Commerzbank hingegen ragten bei den Nebenwerten im kleineren MDAX mit Kursaufschlägen von 0,5% heraus. Viel Wirbel gab es um Volkswagen. Nach Recherchen des SWR soll der Wolfsburger Konzern auch bei neuen Dieselmotoren Abgaswerte manipuliert haben. Volkswagen dementierte sofort. VW-Aktien stiegen.
Soweit der Börsenbericht von Ulla Herrmann. Er will es noch einmal wissen, der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann. Er will noch einmal antreten. Er hat die 70 zwar schon überschritten, aber eigentlich hatte auch niemand damit gerechnet, dass er Nein sagen würde. Die Grünen zumindest haben es erwartet. Sie glauben, mit ihm die Wahl gewinnen zu können. Warum tut der Mann sich das an, Uschi Götz?
Noch war Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht im Presseraum des Landtags. Da twitterte seine Partei kurz vor 11 die Entscheidung. Kretschmann wird für eine dritte Amtszeit kandidieren. Kurz danach trat er dann vor die Presse und bestätigte:
Ich werde also wieder meinen Hut in den Ring werfen.
Kretschmann ist laut Umfragen bundesweit der zurzeit beliebteste Ministerpräsident. 8 Jahre ist er nun im Amt. Bei der Landtagswahl 2021 wird der bekennende Katholik 72 Jahre alt sein. Immer häufiger thematisiert der Junior-Koalitionspartner CDU das Alter des Regierungschefs. Kretschmann sagte soeben, entscheidend sei, ob man dem Amt körperlich und geistig gewachsen sei.
Alter hat eine lange Zeit eine Rolle gespielt. Davon bin ich abgekommen, vom physiologischen Alter. Schon damals, als ich Jerry Brown getroffen habe, gemerkt habe, wie dieses raumfüllende Kraftpaket mit seinen 80 Jahren Welt gestaltet und gestalten will. Also ich glaube, das ist nicht das Entscheidende.
Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown war noch mit 80 Jahren im Amt. Eine vierte Amtszeit strebe er allerdings nicht an, sagte Kretschmann heute gut gelaunt. Auf die Frage, ob er für eine ganze Legislaturperiode zur Verfügung stehe, antwortete der Grünen-Politiker leicht ausweichend.
Ob man das dann auch tatsächlich so lange macht, das hängt ja von vielen Dingen ab. Ja, man ist dann nicht Prophet in eigener Sache. Also ich hatte natürlich jetzt vor, Ihnen zu sagen, ich bin gesund und fühle mich fit. Aber nach dem, was ich von der Kollegin Schwesig erfahren habe, muss man halt sagen, das weiß man in Wirklichkeit nicht.
Sandra Detzer, Co-Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg, betonte, Kretschmann sei der richtige Spitzenkandidat.
Für eine ambitionierte, für eine wachsende grüne Partei, die vorwärts will, die gestalten will, die gern Verantwortung übernimmt und die vor allen Dingen noch viel vorhat. Und angesichts des fundamentalen Wandels, Winfried, du hast es gesagt, der Gesellschaft braucht es einen Regierungschef, der Erfahrung hat, der mit Besonnenheit an die Aufgaben herangeht, aber eben auch mit Neugier, ja, mit Veränderungsbereitschaft und mit Zuversicht und der genau einfach da die richtige Mitte und das Maß findet. Und ich glaube, Mitte und Maß verkörpert in der Politik niemand so gut wie du, Winfried.
Auch aus Berlin kamen die ersten Reaktionen. Kretschmann genieße großes Ansehen und Vertrauen und schaffe es auf besondere Weise, Bindekraft für die Breite der Gesellschaft zu entfalten. Das sagten die Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck in einer ersten Erklärung. 2011 wurde mit Kretschmann erstmals in Deutschland ein grüner Ministerpräsident. 2016 waren die Grünen mit Kretschmann an der Spitze als stärkste Kraft aus der Landtagswahl hervorgegangen. Die CDU landete auf dem 2. Platz und musste sich bei der Regierungsbildung als Juniorpartner begnügen. Das soll sich bei der Wahl 2021 ändern. Für die Christdemokraten zieht Kultusministerin Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf. Eine selbstbewusste und erfahrene 54-jährige Politikerin, von der Kretschmann sagt:
Das wird eine harte Auseinandersetzung geben. Die Frau Eisenmann ist nun eine absolut respektable Konkurrentin und Gegnerin. Das ist jetzt nicht ein Spaziergang, ich habe da nichts gepachtet. Wahlkampf heißt der Wahlkampf. Den Eindruck will ich nun auch in keiner Weise erwecken, sondern wir werden Freude und Engagement auch mit Zuversicht in den Wahlkampf gehen. Aber wir wissen, ein Wahlkampf ist ein Kampf.
Eisenmann ließ heute mitteilen, sie habe zu keinem Zeitpunkt mit einem anderen Gegenkandidaten als Winfried Kretschmann gerechnet. Man freue sich auf einen fairen und in der Sache harten Wettbewerb. Klar sei aber auch, keiner habe in einer Demokratie das Amt gepachtet.
Uschi Götz berichtete aus Baden-Württemberg. Die britische Brexit-Debatte liefert auch heute wieder neue Erkenntnisse. Und die Öffentlichkeit bewegen vor allen Dingen zwei Fragen. Erstens, hat Boris Johnson, der Premierminister, die Queen möglicherweise belogen? Und zweitens, was passiert wirklich bei einem No-Deal-Szenario? Sabina Mattei.
Bei strahlendem Sonnenschein und ruhiger See besuchte der britische Premierminister heute einen Zerstörer der königlichen Marine. Doch auch dort musste Boris Johnson politische Wogen glätten. Zuvor hatte seine Regierung auf Druck des Unterhauses ein internes Papier veröffentlicht, das die Folgen eines ungeregelten Brexit beschreibt.
What you're looking at here is just the sensible preparations, the worst case scenario that you expect any government.
So eine Planungsvorlage könne man von einer verantwortungsbewussten Regierung ja wohl erwarten, wiegelte Johnson ab. Und Großbritannien sei für einen harten Brexit gewappnet. Doch das Papier liest sich wie das Szenario eines Katastrophenfilms. Der ungeregelte Ausstieg aus der EU, den der Premierminister durchaus riskieren würde, könnte danach öffentliche Unruhen, Lebensmittelknappheit und Medikamentenengpässe auslösen. Handel und Passagierverkehr mit Kontinentaleuropa müssten mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Und vor allem britische Niedrigverdiener wären von erheblichen Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln, Strom und Öl betroffen. Nun gäbe es viel zu klären, meinen Unterhausabgeordnete.
That's why we're so angry that Parliament was prorogued, because I should be in Parliament at the moment.
Deshalb sind wir ja so wütend über die Zwangspause, erklärt John McDonnell von der Labour-Partei. Wir sollten eigentlich im Parlament sitzen und Premier und Minister zur Rede stellen. Zumal die Regierung mit der Veröffentlichung hinter den Forderungen der Parlamentarier zurückgeblieben ist. Sie hatten die Herausgabe aller Dokumente zur No-Deal-Planung verlangt, auch E-Mails und Kurznachrichten von Regierungsmitarbeitern. Doch deren Privatsphäre müsse geschützt werden, hieß es aus der Downing Street. Das Unterhaus ist nun für 5 Wochen suspendiert. Schottlands oberstes Gericht hat zwar entschieden, der Schritt, der auf Betreiben des Premierministers von der Queen verhängt worden war, sei unrechtmäßig, weil Johnson das Parlament habe kaltstellen wollen. Die Folgen sind jedoch unklar. Die Regierung legt gegen die Entscheidung jedenfalls Berufung vor dem britischen Supreme Court ein. Dass er Königin Elisabeth für politische Zwecke belogen habe, wie manche meinen, wies der Premier zurück.
Absolutely not.
Boris Johnson bleibt dabei. Die Suspendierung des Unterhauses sei reine Routine. Er wolle nun bis Mitte Oktober sein Regierungsprogramm ausarbeiten. Die Queen verließ das Programm im Rahmen einer Thronrede am 14. Oktober, wenige Tage vor dem Brexit-Gipfel des Europäischen Rates. Die Unterhausabgeordneten hatten Johnson per Gesetz aufgetragen, eine Einigung mit der EU zu erzielen oder um Aufschub der Austrittsfrist zu bitten. Bis jetzt gilt der 31. Oktober. Der Premier will daran festhalten. Johnson wiederholte, ihm liege an einem geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Nach Angaben aus Brüssel hat seine Regierung bisher jedoch keine neuen Vorschläge dazu gemacht.
Auch diese Debatte wird weiterlaufen. Das war die Kollegin Sabina Mattei. Wir sind hier fast am Ende unserer Sendung angekommen. Es gibt aber noch den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Pardon. Die Kollegin Martina Gnad hat das für uns. Bitte schön.
Ja, alle guten Dinge sind 3, denkt ja offenbar der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen kann die Entscheidung für eine erneute Kandidatur bei den Landtagswahlen 2021 verstehen. Kretschmann kann Politik und ihre oft mühsamen Prozesse erklären und sich mal polternd, mal humorvoll, mal philosophierend von tagesaktuellen Aufgeregtheiten absetzen. Dennoch, ob Kretschmann sich und seiner Partei mit der Entscheidung auch mittelfristig einen Gefallen getan hat, muss sich noch erweisen. Angesichts des bundesweiten Grünenhochs hätte jetzt ein guter Zeitpunkt für einen geordneten Stabübergabe sein können. Auch die Volksstimme aus Magdeburg findet, dass mehr Argumente gegen eine erneute Kandidatur sprechen. Kretschmann könnte, eine Wiederwahl vorausgesetzt, auf 15 Jahre als Regierungschef kommen. Damit würde er bei der Amtszeit im Bereiche von Helmut Kohl oder Angela Merkel vorstoßen, die mit dem Vorsatz Ära versehen sind. Eine derart feudalistische Überdehnung der Regentschaft kollidiert mit demokratischem Wechselspiel. Die westfälischen Nachrichten aus Münster glauben, dass die Grünen aus der Not eine Tugend machen. denn es fehlt schlichtweg an Alternativen. Während auf Bundesebene der Generationswechsel mit Robert Habeck und Annalena Baerbock längst vollzogen ist, sucht man in Stuttgart weiter nach einem grünen Hoffnungsträger. Es gibt Köpfe bei den Grünen, die das Zeug dazu haben, das Land zu führen, betont die Ludwigsburger Kreiszeitung. Nur hatten sie bislang keine Gelegenheit, das der Öffentlichkeit auch zu beweisen. Die Frankenpost aus Hof dagegen ist voll des Lobs. Winfried Kretschmann ist ein Grüner, dessen Menü praktisch allen schmeckt. Bei diesem weisen, älteren Herrn fühlen sich nicht nur Schwaben geborgen. Er greift den Zeitgeist auf, ohne dabei sein konservativ-liberales Fundament zu verlassen. Überzeugende Typen wie ihn hat die Politik heute nur noch ganz wenige. Ein weiteres Thema in den Kommentarspalten ist die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Das Straubinger Tagblatt äußert sich entsetzt. Die Folgen, die die Zinspolitik für die private Altersvorsorge hat, sind bereits jetzt dramatisch. Hinzu kommen weitere Anleihekäufe, die die EZB-Bilanz aufblasen. Selbst wer diese erneute Lockerung der Geldpolitik kritisch sieht, kann EZB-Präsident Draghi nur wünschen, dass er Erfolg hat und es ihm gelingt, die Wirtschaft in der Eurozone zu stabilisieren. Denn langsam geht der Europäischen Zentralbank die geldpolitische Munition aus. Der Tagesspiegel spricht von einer Horrorpolitik. Es ist fatal, dass der EZB-Chef die Regierungen der Mitgliedstaaten damit wieder ein Stück weit aus ihrer Pflicht entlässt. Sie sind es, die angesichts der Rezessionsgefahr jetzt aktiv werden müssten, die Konjunkturprogramme auflegen und die Firmen entlasten sollten. Das ist ihr Job, nicht der des EZB-Präsidenten. Er übernimmt ihn aber wie selbstverständlich, indem er Kredite noch günstiger macht, als sie ohnehin schon sind. Und die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel beklagt: Das Billiggeld hebt den Zusammenhang von Zinshöhe und Risiko auf. Es päppelt Wackelunternehmen bis zum Untergang. Man mag der EZB zugestehen, die Marktwirtschaft zu lenken, doch sie stellt sie auf den Kopf.
Herzlichen Dank, das war die Kollegin Martina Gnad. Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Mir bleibt nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken für Ihr Interesse. Ansonsten weise ich Sie auf die nachfolgenden Sendungen hin. Natürlich werden wir Sie auf dem Laufenden halten morgen früh. Dann der Kollege Dirk Oliver Heckmann. Um 7.15 Uhr ein Interview mit dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Herrmann. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich sage Tschüss, bis demnächst.